Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Lass mich hier gerade noch den Weg freimachen. Es gibt eine Tradition, zumindest in der katholischen Kirche, ich weiß nicht, ob es das auch in der evangelischen gibt, und zwar nach Karfreitag muss am Ostersonntag der Pfarrer oder der Priester immer Witze erzählen, damit die Gemeinde auch ordentlich fröhlich ist. Und ich bin nicht so der allerbeste Witzeerzähler, ich habe aber trotzdem einen kleinen Witz als Einstieg gefunden. Treffen sich zwei Nilpferde zufällig in der Stadt. Fragt das eine Nilpferd das andere: Weißt du eventuell, wo der Bahnhof ist? Nein, sagt das andere Nilpferd, das kann ich dir leider nicht sagen. Naja, macht nichts, sagt das Nilpferd. Gut, dass wir wenigstens drüber reden konnten. Am nächsten Tag treffen sie sich wieder. Fragt das andere Nilpferd jetzt, das eine Nilpferd: Na, hast du gestern noch deinen Bahnhof gefunden? Sagt er: Nein, immer noch nicht. Aber mittlerweile bin ich in der Lage, besser damit umzugehen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir so unser Christenleben auch leben. Wie dieses Nilpferd. Wir gehen vielleicht jeden Sonntag in die Kirche oder zumindest einmal im Jahr zu Ostern, vielleicht zweimal zu Weihnachten auch noch. Das nennt man dann regelmäßigen Gottesdienstbesuch. Und haben jetzt nicht das Gefühl, dass es besonders viel hilft, aber es schadet ja auch nicht. Und mit der Zeit finden wir uns vielleicht auch damit ab, dass es so ist, wie es ist. Das ist ja auch eins der Gesetze hier im Rheinland. Ne? Es ist, wie es ist, kommt, wie es kommt. Das ist das Dritte, ich überlege gerade. Kommt, wie es kommt. Naja, wie auch immer. Und dann feiern wir Ostern und wir sprechen über diese unvorstellbare Kraft der Auferstehung, die wir uns alle gar nicht vorstellen können. Also ich meine, wart ihr schon mal dabei, wenn jemand reanimiert wird? Das ist ja, naja, nicht wirklich eine Totenauferstehung, aber schon. Ja? Das Herz hat aufgehört zu schlagen und man versucht quasi in diesen paar Sekunden, die einem dann bleiben, einen so starken Impuls, eine so starke Kraft auszuüben, dass dieses Herz wieder anfängt zu schlagen und der Mensch weiterlebt. Ne? Und ich bin da jetzt kein Fachmann, aber ich vermute, das sind riesig starke Spannungen, die dort aufgebaut werden, eine riesige Kraft, die dort aufgewendet wird. Und in Filmen kennt man das zumindest, ne? Manchmal hilft das ja beim ersten Mal nicht, dann muss man noch den Strom erhöhen und dann noch stärker. Ich weiß nicht, ob das in der Realität so ist, aber es ist eine enorme Kraft. Und jetzt stellt euch mal vor, jemand ist 3 Tage tot. Und was für eine Kraft braucht das, um den von den Toten wieder zum Leben aufzuerwecken? Und viele Menschen heutzutage gerade, die sagen so, ich bin raus. Also das ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Ja, das sind irgendwelche Märchen, die haben sich ausgedacht. Und andere sagen, doch, das gibt mir Halt im Glauben und so weiter. Das muss schon so gewesen sein. Und so. Aber die Frage ist, wo ist diese Kraft, die dort an Ostern gefeiert wird, heute in unserem Leben? Warum ist das so? Wir feiern Ostern, das Fest, wo Jesus über den Tod gesiegt hat, das Fest der Stärke, das Fest des Sieges, und gleichzeitig fühlen wir uns vielleicht ein bisschen ohnmächtig, schwach, vielleicht als Versager, haben Zweifel, Bedenken. Wie kann das sein? Und vor allen Dingen ist die Frage, müssen wir das so wie das Nilpferd auch einfach hinnehmen und sagen, na gut, dann finden wir halt den Bahnhof nicht. Ja? Wir versuchen zwar, aber wir finden uns irgendwie damit ab, dass wir das Ziel nicht erreichen, dass wir schwach und ohnmächtig sind, obwohl eigentlich scheinbar im christlichen Glauben ja mehr sein sollte, als unser vielleicht normales alltägliches Leben mit unseren ganzen Sorgen und Problemen, wo wir dann vielleicht selbst auch nicht mehr wissen, wo wir weiter sollen. Und die Frage ist, die möchte ich heute in dieser Predigt auch mit euch besprechen und darüber nachdenken: Wie kann diese Kraft der Auferstehung in unserem Leben, in meinem Leben, in deinem Leben wirksam werden? Ist das überhaupt möglich? Und der Apostel Paulus hat diese Überzeugung gehabt, dass das möglich ist. Und er spricht in einem seiner Briefe, im Epheserbrief, spricht er genau darüber zu den Christen in Ephesus. Und man muss wissen, der Paulus war kein naiver, leichtgläubiger Mensch. Ganz im Gegenteil. Der Apostel Paulus hat selbst lange Zeit nicht geglaubt. dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und er hat deswegen Menschen, die diesen Glauben vertreten haben, verfolgt, ausfindig gemacht und einige von ihnen sogar gefangen genommen oder sogar töten lassen, weil er einfach diesen Wahn und alles, was damit zusammenhing, so war das aus seinen Augen, nicht dulden konnte in der Region, wo er Verantwortung hatte. Bis ihm dann, darüber lesen wir an anderer Stelle im Neuen Testament, bis ihm dann der auferstandene Jesus persönlich begegnet. Das ist ein sehr beeindruckendes Erlebnis und das macht aus diesem Saulus, so hieß er früher, erst einen Paulus. Und als er den auferstandenen Jesus persönlich begegnet, ist er natürlich erstmal aus allen Socken und liegt erstmal wie tot, geblendet, wird dann geheilt durch einen Christen, der für ihn betet. Und auf einmal ist er wie ausgewechselt. Dieser Christenhasser-Verfolger sprüht auf einmal eine Lebensfreude aus und eine unbändige Tatkraft, dass man das Gefühl hätte, der Paulus, er bringt das Christentum quasi im Alleingang, fast im Alleingang, in die ganze damalige Welt, rund um das Mittelmeer, von Jerusalem in alle Welt. Und Kern seiner Botschaft ist von nun an die Tatsache, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und darüber hinaus, dass diese Auferstehung eine Kraft hat, die das Leben von Millionen von Menschen radikal verändern kann, erneuern kann. Und viele Menschen erleben das damals und aus seiner Wirkung auch heute. Zum Beispiel wir hier im sogenannten christlichen Abendland hätten niemals das Evangelium gehört, wenn nicht ein Mann wie Paulus den Mut und die Kraft aufgewiesen hätte, das Evangelium nach Europa zu bringen. Er war der erste Mann, der mit dieser christlichen Botschaft nach Europa gekommen ist und es verkündet hat. Das ist eine andere Geschichte. Aber hier an die christliche Gemeinde in Ephesus, die er selbst gegründet hat, schreibt er dann einen Brief. Und das möchte ich euch vorlesen, ein paar Verse, wo er genau darüber spricht, über diese Kraft der Auferstehung. Nämlich im Epheserbrief ziemlich zu Anfang, im ersten Kapitel, Vers 18 bis 23. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr gerne mit aufschlagen, ansonsten hört umso aufmerksamer zu. Dort schreibt Paulus an die Epheser. Und er, Jesus Christus, gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Jetzt kommt's. Mit ihr, also mit dieser Kraft, hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt, über alles. Die Gemeinde, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Nun, dieser Text, das merkt ihr ja schon beim Lesen, steckt voller tiefer Gedanken. Wichtige Wahrheiten über Gott werden hier vermittelt, über den Menschen, über Gottes Heilshandeln am Menschen. Und wir würden wahrscheinlich noch sehr lange hier zusammensitzen, wenn wir all diese ganzen Einzelheiten mal auseinanderklamüsern würden. Es gibt dicke Bücher, die darüber geschrieben worden sind, gerade auch über diesen Absatz und wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Wir wollen uns heute auf die Frage konzentrieren, wie kann die Kraft der Auferstehung in unserem Leben wirksam werden? Und ich glaube, dass dieser Text vor allen Dingen drei Kraftquellen eröffnet, die der Apostel Paulus hier nennt. Und die erste Kraftquelle ist, wie kann die Kraft der Auferstehung uns wirksam werden, wenn wir Gott und sein Handeln besser verstehen. Stellt euch vor, ihr bekommt ein technisches Gerät in die Hand und wisst nicht, was es ist. Und es gibt auch keine Bedienungsanleitung. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr intuitiv herausfindet, wie man dieses Gerät bedient? Also vielleicht seid ihr technisch versiert und kriegt das raus. Vielleicht probiert ihr einfach rum, bis ihr irgendwann irgendwie etwas merkt und denkt, naja, vielleicht könnte diese Funktion irgendwie zu dem Nutzen führen. Ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich werden wir dieses Gerät nicht automatisch so verwenden, wie es gedacht ist, zumindest nicht im vollen Umfang. Ein ganz krasses Beispiel ist für mich zum Beispiel, ich bewundere immer unsere Designer auf Arbeit, die ein hochkomplexes Programm benutzen, also ich weiß nicht, welches, wie das heißt, Adobe, irgendwas, InDesign oder keine Ahnung, vielleicht kennt sich da jemand besser aus als ich. Und mit ein paar Klicks machen die da die wunderbarsten Grafiken draus. Und ich schaue nur mit großen Augen und weiß gar nicht, wo die gedrückt haben. Ich bin auch ein technisch interessierter Mensch, also dachte ich mir, gut, dann werde ich das auch mal probieren. Das scheint ja ganz einfach zu sein. Und habe mir so ein kostenloses Programm runtergeladen. Das ist bei weitem nicht so kompliziert wie diese Adobe-Produkte. Aber dann habe ich angefangen und dann habe ich festgestellt, ich kriege gar nichts hin. Dieses Bild verrutscht mir ständig oder ich will etwas hin und her schieben und kopiere das oder dann ist auf einmal gelöscht, dann ist es weg und dann weiß ich nicht, wo ist diese Ebene geblieben, die ich eben gerade angelegt habe und ich verzweifle daran, weil ich einfach nicht weiß, wie es funktioniert. Dabei ist das Programm da und es kann all diese Dinge und wahrscheinlich, wenn da jemand neben mir sitzen würde, der es könnte, der würde ratzfatz das Ganze sauber hinkriegen und vielleicht sogar noch ein bisschen schimpfen über den geringen Umfang, den dieses kostenlose Programm hat. Die Unkenntnis über dieses technische Gerät führt dazu, dass wir es eigentlich nicht benutzen können. Und ich glaube, dass die Kraft der Auferstehung für uns häufig nicht nutzbar, wirksam wird in unserem Leben, weil wir sie gar nicht kennen. Wir kennen Gott nicht und wir kennen die Kraft der Auferstehung nicht oder sehr wenig darüber. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder ganz bewusst machen, okay, wer ist eigentlich dieser Gott, mit dem wir es zu tun haben? Was ist sein Wesen? Was ist sein Charakter? Was ist sein Wollen? Wie handelt er in der Welt? Welche Absichten verfolgt er? Welche Heilsabsicht hat er? Und dieser Text hier macht das sehr deutlich, zum Beispiel in Vers 20, wo deutlich wird, Gottes Heilsabsicht und Gottes Heilshandeln findet seinen Höhepunkt in der Auferstehung Jesu Christi. Gott wird Mensch. Das ist unglaublich. Also wo gibt es einen Gott in diesem Universum oder in den vielen Religionen, die es auf dieser Welt gibt, der sich mit uns identifiziert, der eins wird mit uns? Hundertprozentig Mensch. So etwas gibt es nicht. Gott, er tut es. Er wird Mensch in Jesus Christus. Er lebt ein vorbildliches Leben, ohne Schuld, so wie Gott sich das menschliche Leben eigentlich ursprünglich gedacht hat und landet am Ende vor Leiden und Schmerzen am Kreuz und stirbt dafür. Wir haben darüber am Freitag gesprochen. Und man denkt, das Kreuz ist das Ende, weil der Tod ist das Ende alles Lebens. Ist doch klar. Was soll nach dem Tod sein? Vielleicht gibt es ein Jenseits, aber wer ist jemals daraus zurückgekommen? Was macht das für einen Unterschied? Gar keinen. Bis Jesus Christus von Gott auferweckt worden ist. Und das ist der Beweis dafür, dass zum einen Jesus wirklich Gott ist. Das ist der Beweis dafür, dass Gott sagt, das, was Jesus gesagt und getan hat, das stimmt. Ich stimme dem zu. Ich erwecke ihn zum Leben und sage damit, er hat vollkommen richtig gehandelt. Jesus, er ist auch damit der einzige Weg zu Gott. Weil niemand kann diese Mauer des Todes durchdringen. Niemand ist von dort hinübergekommen, außer Jesus Christus. Wenn wir also etwas über das Leben nach dem Tod erfahren wollen, ob es existiert und wie es aussieht und was wir dafür wissen müssen, an wen sollen wir uns wenden? An die Leute, die auch noch nie hinter den Vorhang geguckt haben? Wir können uns nur an dem orientieren, der dahinter gewesen ist und zurückgekommen ist. Und uns eine gute Botschaft zu verkündigen hat, nämlich, dass es Hoffnung gibt, dass Gott jeden Menschen liebt, dass Gott Jesus gesandt hat, damit jeder von uns das vollkommene Leben haben kann, das Jesus verkörpert hat. Also, es ist so wichtig, dass wir dafür bekommen, das ist nur eine sehr grobe Skizze. Die Bibel ist ein dickes Buch. Da steht sehr, sehr viel mehr über die Feinheiten, über die Kraft, wie Gott wirkt, über sein Wesen, sein Handeln, auch wie er uns sieht. Ja, allein die Tatsache, dass Gott Mensch werden muss, um am Kreuz zu sterben für uns, sagt schon sehr viel auch über uns aus, dass wir eben nicht in der Lage sind, das selber zu schaffen, dass wir eben nicht in der Lage sind, den Weg zu Gott selber zu finden. Und bis jetzt ist die Menschheit auch diesen Beweis schuldig geblieben, einen zuverlässigen Weg zu Gott aufzubauen. Allein in Jesus Christus haben wir die Hoffnung, dass wir am Ende da bei Gott ankommen, dass wir Hoffnung haben, gerecht gesprochen zu sein, nicht weil wir so gut sind, sondern weil er so gut ist. Heilige genannt zu werden, nicht weil wir Heilige sind von unserem Wesen her, sondern weil seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit sich über uns gelegt hat, wenn wir ihm vertrauen, wie so ein weißes Kleid, das all unseren Schmutz verdeckt. Dass wir durch Jesus den Zugang zum Vater im Himmel haben, dass wir überhaupt Gott Vater nennen können, ist eine dieser ganz großen Wahrheiten, die sich in der Kraft der Auferstehung deutlich werden lassen. Dass wir die Hoffnung haben, dass wir jetzt noch nicht fertig sind. Wir alle leben, ob wir an Jesus glauben oder nicht, in einer unvollkommenen Welt. Wir selbst sind immer noch unvollkommene Menschen. Wir machen Fehler. Wir überschätzen uns. Manchmal tun wir ganz bewusst böse Dinge, weil wir unsere eigenen selbstsüchtigen Ziele damit verfolgen. Und die Hoffnung, die Jesus uns gibt, ist, dass der Tag kommen wird, wo Gottes Heilshandeln zur Vollendung kommt, wo es fertig ist. Zum einen bedeutet es das Gericht über alle, die Gottes Heil ablehnen, die Gott nicht an Gott interessiert sind, die vielleicht ihre eigenen Wege versuchen zu bauen. Aber zum anderen bedeutet es auch die Teilnahme an Gottes Herrlichkeit für immer, unwiederkehrbar, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen. Und wie können wir diese Kenntnis über Gott und sein Handeln bekommen? Wie können wir das lernen? Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, der wird vorher von Paulus hier genannt, ist das Gebet. Ich glaube, vor 2 oder 3 Wochen sprach ich über die Rolle des Gebets. Gebet nicht im Sinne von, dass wir Gott alles vortragen, was uns wichtig ist und was wir gerne hätten, dass er uns geben soll, sondern Gebet im Sinne eines Hören auf Gott, ein Stillwerden vor Gott, sich eins werden mit seinem Wollen, mit seinem Fühlen, mit seinem Denken über uns, über die Welt. Und somit seinen Herzschlag zu spüren und ihn dabei kennenzulernen. Also Gebet ist eine ganz, ganz wichtige Sache, diese Erkenntnis über Gott zu bekommen, diese Offenbarung. Es ist, wird auch deutlich, es ist nicht etwas, das wir erringen können, sondern es ist etwas, das uns geschenkt wird. Gebet funktioniert auch nur dann, wenn wir wissen, dass auf der anderen Seite Gott ist, der tatsächlich auch uns mitteilt, wer er ist und wie er handelt. Und das beste und vollkommenste Beispiel da drin haben wir in der Bibel, wo wir nachlesen können. Wir Christen glauben, dass es die zuverlässigste Quelle ist über das, wer Gott ist und wie er handelt. Und leider ist es oft so, dass wir die Bibel selten aus dem Regal holen, zu wenig Zeit nehmen. Oder wenn wir uns Zeit nehmen, vielleicht auch nur sehr oberflächlich lesen und das Ganze dann schnell auch wieder vergessen und nicht die verändernde Kraft erleben, die nicht daher kommt aus den Buchstaben, die hier sind, sondern aus dem Gott, der sich uns da drin offenbart und der deutlich macht, wie er handelt und wie er auch in unserem Leben mit seiner Kraft wirksam werden möchte. Also im Gebet, wo wir auf Gott hören, im Lesen seines Wortes, wo wir uns seiner Offenbarung aussetzen und ganz bewusst auch offen sind zu hören. Es gibt noch viele Möglichkeiten heute. Wir können Bücher lesen, die vielleicht die Bibel besser erklären oder das Gebet, die Zugänge zu Gott. Mittlerweile gibt es ja auch unendlich viele Videos. Nicht alle sind gut, aber viele davon sind schon sehr gut. Die von dem erzählen, was Menschen mit Jesus erlebt haben, was Jesus für sie bedeutet oder von dem, was ihnen in der Bibel wichtig geworden ist über Gott, Vorträge, Predigten, so wie heute hier und vieles, vieles mehr. All das steht uns heute eigentlich fast uneingeschränkt zur Verfügung. Das war nicht immer so. Ich denke, einige unserer älteren Geschwister werden davon erzählen können, wie es eine Zeit gab, wo Gottes Wort gar nicht da war, wo man sich vielleicht aus dem Erinnern versucht hat, Gottes Gegenwart und Gottes Wort nochmal bewusst zu machen, was man vielleicht als kleines Kind irgendwo gehört hat oder auswendig gelernt hat. Heute haben wir diese Möglichkeiten in uneingeschränkter Form. Wir können uns jeden Tag eine neue Bibelübersetzung kaufen, wenn uns eine Bibel nicht reicht, und darin lesen. Und zum Beispiel, ich habe mir das zur Aufgabe gemacht, einmal im Jahr durch die Bibel durchzulesen. Meine Tochter ist total beeindruckt davon, dass ich das schaffe in einem Jahr. Wahrscheinlich würde sie das vielleicht nicht schaffen, weil sie noch nicht so gut liest. Aber ich bin überzeugt, dass sie in ein, zwei Jahren das auch schaffen kann. Es ist gar nicht kompliziert. Jemand hat mal ausgerechnet, ich meine, es sind 82 Stunden oder so, die man braucht, um die Bibel durchzulesen. Oder 100 vielleicht. Also eigentlich etwas, das man vielleicht schon in Wochen, wenn man jetzt sehr konzentriert sich dran setzen würde, machen könnte. Und trotzdem kenne ich viele Männer und Frauen, die die Bibel 100-mal schon durchgelesen haben und sie trotzdem weiterlesen. Wisst ihr warum? Weil die Bibel uns, das ist nicht nur der Buchstabe, sondern da ist eine Kraft dahinter, die in Gott selbst begründet ist. Und sie gibt uns den Zugang, Gott wirklich kennenzulernen. Wie kann die Kraft Gottes, die Kraft der Auferstehung in unserem Leben wirksam werden, wenn wir Gott und sein Handeln besser verstehen? Wenn wir Gott und sein Wirken nicht kennen, dann werden wir es auch nie erfahren. Aber dieses Wissen ist nicht genug. Das Wissen, das muss einen entscheidenden, sagt mal 30 Zentimeter, ne, vom Kopf ins Herz rutschen. Und das ist das zweite Geheimnis, die zweite Kraftquelle, die Paulus hier eröffnet. Wenn wir an Jesus Christus glauben. Das ist ein sehr, sehr entscheidender Punkt. In Vers 19 heißt es, und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Ohne Glauben nützt uns Wissen gar nichts. Und leider gibt es Menschen, die das Studium des Wortes Gottes zu ihrer Lebensaufgabe gemacht haben und die, aus welchen Gründen auch immer, diese 30 Zentimeter nicht hinkriegen. Und für die bleibt es ein reines, intellektuelles Ding und sie erleben niemals die Kraft des Wortes Gottes, weil sie diesen Schritt nicht haben. Die alten Kirchenväter haben schon drei Ebenen des Glaubens vor vielen Jahrhundertjahren festgehalten und ich halte sie für heute auch noch immer sehr, sehr wichtig. Die erste Ebene, das ist, was wir heute oft unter Glauben verstehen, hat mit Erkennen zu tun. Dass man überhaupt Gottes Wort lesen kann, dass man das verstehen kann, also auf rein intellektueller Ebene, dass man das wahrnimmt, ja, so wie wir eben gerade gelesen haben, dass Gott Jesus von den Toten auferstanden hat, wir nehmen das mal zur Kenntnis. Das ist ein Wissen und ein Glauben, den viele Menschen auch in Deutschland mit den christlichen Traditionen und Wurzeln vielleicht noch haben. Oft leider auch nicht mehr, das ist ein anderes Thema, aber da hört es oft auf. Aber Glauben ist viel mehr. Biblischer Glaube ist mehr als nur etwas zu wissen oder zu erkennen. Biblischer Glauben hat noch eine zweite Ebene und das ist die Ebene der Anerkennung. Nicht nur erkennen, was die Wahrheit ist, sondern diese Wahrheit auch anzuerkennen. Ja, es ist ja ein Unterschied, zur Kenntnis zu nehmen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und anzuerkennen, dass er von den Toten auferstanden ist. Für viele Leute hört es da schon auf. Es gibt viele verschiedene Gründe, die dazu führen. Manchmal schlechte Erfahrungen mit anderen Christen, vielleicht auch ein übermäßiges Glauben an die Vernunft, das eigene intellektuelle Denken, vielleicht irgendwelche Argumente, die man gehört hat. All diese Dinge können ein Hindernis sein, dass wir vom Erkennen zum Anerkennen kommen. Aber diese Hindernisse kann man eigentlich ausräumen. Ich möchte jetzt hier keine große Apologetik-Vorlesung halten, aber es gibt sehr hilfreiche Bücher und Videos und die Bibel selbst kann man dazu lesen und man merkt, eine kleine Empfehlung zum Beispiel ist der 1. Korintherbrief, Kapitel 15, dort schreibt auch der Apostel Paulus wieder etwas zu dieser Frage, warum es wichtig ist, dass Jesus wirklich auch verstanden ist und warum er glaubt, dass das wirklich so ist, hat nicht nur mit seiner persönlichen Erfahrung zu tun, sondern mit dem Zeugnis von vielen, vielen hundert Menschen, die wirklich glaubhaft bezeugen konnten, dass das so ist, gegen alle naturwissenschaftliche Erfahrung. Und das ist doch wohl klar. Ja? Also ich meine, das ist ja nicht üblich, dass Menschen einfach so von den Toten auferstehen. Und das können wir auch nicht reproduzieren. Das ist übrigens immer mit Gottes Handeln so. Der Gott ist eben nicht aus dieser Welt, sondern der ganz andere. Ja, deswegen können wir Gottes Handeln auch nicht empirisch messen oder nachvollziehen. Das geht nicht, weil Gott eben nicht Teil dieses Kosmos ist, sondern dessen Schöpfer. Ja, aber das sind schon erste Ansätze, die uns helfen können, diesen Schritt von Erkennen zu Anerkennen zu gehen. Aber viel wichtiger und teilsentscheidend ist eigentlich der dritte Schritt, die dritte Ebene, und das ist das Vertrauen. Das Vertrauen, das wir entbringen, nicht, dass wir nur anerkennen, Jesus ist von den Toten auferstanden, sondern dass wir darauf vertrauen, dass diese Auferstehung von Jesus etwas mit mir zu tun hat. Zum einen damit, dass ich tot bin und dass ich Auferstehung brauche, eine geistliche Erweckung zum einen. Zum anderen, weil ich sterben werde und darauf vertraue, dass Jesus wirklich die Kraft hat, mich in ein neues Leben mit ihm in seinem Reich hineinzutragen. Das ist eine ganz andere Ebene, als zur Kenntnis zu nehmen, Jesus ist auferstanden. Und das ist letztlich, wo christlicher, rettender Glaube erst anfängt. Eher auf der dritten Ebene. So arbeiten wir uns vor, und vielleicht hilft dir heute diese Predigt, einen weiteren Schritt zu gehen. Ja, vielleicht sagst du, ich habe noch nie gehört, dass es wirklich Menschen gibt, die glauben, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Vielleicht ist das heute dein erster Eintrittsschritt. Herzlich willkommen. Du darfst weitergehen und dich auf diese spannende Entdeckungsreise machen. Und ich hoffe sehr, dass die Kraft der Auferstehung sich wirksam macht, auch in unserem Leben, dass wir unser Vertrauen darauf setzen können und sagen können, ja, diesem Jesus vertraue ich mein Leben an. Und ich vertraue darauf, dass wenn ich sterbe, wenn ich auf dem Totenbett liege, dass dieser Jesus dafür sorgt, dass ich am anderen Ende bei ihm ankomme. Das ist biblisches Vertrauen. Und warum sollten wir Jesus vertrauen? Ganz kurz, er verkörpert Gott, er ist auferstanden vor den Toten, er war dort, wo wir alle hinwollen, und er ist zurückgekommen, um uns davon zu berichten. Jesus und die Auferstehung von Jesus ist der Prototyp, der Garant dafür, dass wir auferstehen werden. Und er verspricht allen, die ihm vertrauen und folgen, dass er sie sicher ans Ziel bringt. Und, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir oft vergessen, Jesus ist der Richter am Ende. Am Ende des Tunnels, ja, wenn wir sterben, ja, manche Leute sehen da ein Licht, ein Tunnel, keine Ahnung was, ja, am Ende des Tunnels steht Jesus als der Richter. Er ist nicht nur der Retter, er ist auch der Richter. So, wenn ich weiß, wer am Ende der Richter ist, der darüber entscheidet, in welches Jenseits ich komme, ewige Verdammnis oder ewige Herrlichkeit bei Gott. Ist das vielleicht ein Argument, zu sagen, ich sollte mich damit auseinandersetzen, was er mir heute zu sagen hat? Ich glaube schon. Er wird am Ende auch das Urteil sprechen. Und der Glaube, er stellt uns in den Wirkungsbereich der Gnade Gottes und der Kraft Gottes, aber diese Kraft beruht allein in Gottes Wesen und Handeln und nicht in unserem Glauben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, hier auseinanderzuhalten. Ja? Wenn ich mit dem Zug nach Hamburg reisen will, ja, dann muss ich natürlich in den richtigen Zug einsteigen und dann beim richtigen Bahnhof wieder aussteigen. Aber wer bewirkt, dass ich in Hamburg ankomme? Bin ja nicht ich, sondern die Deutsche Bahn im besten Fall. Ja? Also der Schaffner und der Zug und das ganze System, das dafür notwendig ist, dass dieser Zug fährt und so weiter. Der Zug fährt nicht aus meiner Kraft, auch nicht, weil ich Geld bezahlt habe. Ja? Natürlich muss ich in den Zug einsteigen, natürlich muss ich in Hamburg wieder aussteigen, um dort anzukommen. Aber das ist auch schon alles. Der Zug fährt mit mir und ohne mich. Er fährt. Und so ist es auch mit Jesus. Der Glaube ist einzig der Weg, wie wir uns diese Kraft der Auferstehung in unserem Leben wirksam werden lassen. Diese Kraft wirkt. Jesus ist auferstanden. Er hat diesen Weg geebnet. Der Weg ist da. Und man muss nur noch einsteigen. Ja, der Rest, das ist alles Gottes Ding. Ja, das ist nicht unsere Kraft, unser Verdienst oder irgendetwas. Und für viele Leute ist das auch ein Hindernis, zu sagen, na, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt gar nichts mehr machen muss. Du kannst gerne noch eine Ehrenrunde drehen und noch mehr versuchen und dich noch mehr anstrengen, aber wahrscheinlich wirst du durch alle deine Bemühungen niemals an deinem Ziel ankommen. Jesus ist dieser Weg. Und er sagt, ihr könnt nicht und deswegen komme ich. Deswegen eröffnet er uns den Weg. Und er lädt uns ein, ihm zu vertrauen, unser Leben ihm anzuvertrauen. Das ist sowohl ein einmaliges, punktuelles Ereignis als auch ein täglich neues Ereignis. Einmalig, wo wir zum ersten Mal, sagen wir, unser Vertrauen auf Jesus setzen. Eine Entscheidung treffen und sagen, ja, ich verstehe noch nicht so viel, ich weiß noch nicht, aber ich vertraue darauf, dass dieser Jesus, dass der mit mir fertig wird, dass der mich in den Himmel bringen kann, dass der mich durch die Schatten des Todes und der ganzen Unsicherheit des Lebens, durch alles Leid und Herausforderungen und Schönen und Tiefen, alles hindurchfährt und ans Ziel bringt. Das ist rettender Glaube. Es ist ein einmaliges Ereignis. Gott spricht uns gerecht, er vergibt uns unsere Schuld, er schenkt uns dieses neue Leben. Das ist Gottes Handeln an uns. Und dann ist es auch ein täglich neues Ereignis, wo wir ganz bewusst uns machen, dass wir es nicht sind, die sich abstrampeln und versuchen, nach Hamburg zu kommen oder in den Himmel, sondern dass Gott es ist, der in seinem Heil an uns wirksam ist, der uns von innen heraus verändert, der uns zu neuen Menschen macht, der uns zu dem macht, was wir eigentlich schon sind in Jesus Christus. Heilige, sagt Paulus mehrmals. Er nennt die Epheser Heilige. Es waren sicherlich keine vollkommenen Menschen, aber sie sind Heilige, weil sie an Jesus Christus ihr Vertrauen gesetzt haben. Und die ganze Heiligkeit und die ganze Vollkommenheit Jesu Christi, all das auf sie als Eigenschaft übertragen wird, obwohl sie es selbst noch gar nicht verkörpern. Wenn ihr im Epheserbrief weiterlest, dann werdet ihr merken, was Paulus denen alles für Tipps gibt. So, lügt nicht, stehlt nicht, betrügt euch nicht gegenseitig. Das hört sich noch nicht so danach an, als ob die alle schon vollkommen wären. Trotzdem sagt er, ihr seid Heilige. Und das, weil Jesus heilig ist, weil sie eingeladen werden, täglich auch in dieser Beziehung zu Jesus zu leben, Jesus nachzufolgen und, wie soll man sagen, quasi nicht vom Zug zu springen, ja, sondern bei Jesus zu bleiben. Und hier sehen wir, dass es sich um ein einmaliges Erlebnis und um einen Wachstumsprozess handelt. Und das ist auch, womit sich die dritte Kraftquelle befasst, nämlich wenn wir seiner Fülle Raum geben. Das ist ein ganz interessantes Bild, das Paulus hier verwendet, in Vers 22 und 23. Da sagt er, und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, also Jesus, der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Stelle. Also die Exegeten, die streiten sich darauf und drunter, wessen Fülle wen wie hier erfüllt. Ja. Und ich glaube, es geht im Kern um die Frage, wo wird Jesu Macht und Herrlichkeit und Kraft sichtbar? Also eine Kraft ist ja erst einmal unsichtbar, bis sie sich auswirkt und wir diese Wirkung sehen können. Und die Frage ist natürlich, was ist mit der Kraft der Auferstehung? Gut, bei Jesus haben das 500 plus Zeugen gesehen. Er hing am Kreuz, er starb, er war wirklich tot, er lag 3 Tage im Grab und dann war er auf einmal lebendig da. Niemand wusste, wie Jesus auferweckt worden ist. Gibt es keine Zeugen, gibt es keine Berichte zu. Irgendwie hat Gott das gemacht, aber auf einmal ist er lebendig, lebendiger denn je. Ja? Aber wie ist das dann in uns? Paulus sagt ja, diese Kraft der Auferstehung wird in euch wirksam. Ja, die steht euch heute zur Verfügung. Wie wird sie also wirksam? In uns, die wir glauben, oder dann, wie Paulus das Feld hier weitet, letztlich in der Gemeinde, also in der Gemeinschaft aller, die an Jesus Christus glauben. Und wir merken, das ist eine spannende Frage, weil wir wissen, dass wir jetzt noch nicht vollkommen sind. Also, wer ist diese Fülle, von der hier die Rede ist? Ist das Jesus Christus? Sind wir diese Fülle? Es klingt auf den einen Blick so, als ob wir das sind, aber auf den anderen Blick, naja, es ist doch irgendwie Jesus, aber wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Und vor allen Dingen soll das Ganze ja auch noch eine Herrschaft sein, die sich in der Welt ausprägt. Ja, hier wird dann alles aufgezählt. Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeder Name, der angerufen wird, also Gottheiten, alles. Jesus und seine Macht wird scheinbar oder soll scheinbar überall wirksam werden. Ich habe mir so eine kleine Illustration ausgedacht. Ich weiß nicht, ob es euch hilft, aber vielleicht. Stellt euch vor, also wir haben hier einen Luftballon. Ne? Sagen wir, dieser Luftballon sind wir Gläubigen oder wir als Gemeinde. Und hier habe ich so einen Auffangbehälter, der ein bisschen transparent ist, damit ihr den Luftballon noch sehen könnt. Wie kriegen wir diesen Behälter gefüllt mit dem Luftballon? Hat jemand eine Idee? Aufblasen. Ja, so. Nein, funktioniert nicht. zuerst rein. Ha? Ich sehe, der Luftballon ist ein bisschen zu klein und rutscht nicht. Ganz voll kriege ich das Ding nicht. Vielleicht kann das jemand mal probieren. Vielleicht kriegt ihr das besser hin. Aber ich glaube, dieses Bild kann uns helfen, ein bisschen etwas von dieser Fülle zu verstehen. Wisst ihr, ohne Jesus sind wir so. Wir füllen gar nichts. Ja? Ja. Hilft nichts. Ja? So ein Luftballon, hat keiner Spaß dran, nützt niemandem, ist eigentlich Verschwendung. Ja? Wenn wir ihn aufpusten, ne? So viel, wie viel wir hier reinpusten oder rauslassen, so viel füllt er den Behälter. Und ich glaube, das ist, was Paulus hier sagen will. Im Prinzip sagt er, so viel, wie viel du als Christ oder ihr als Gemeinde Jesu Christi euch von der Fülle von Jesus Christus füllen lässt, mit seiner Kraft, so viel werdet ihr die Fülle Jesu Christi auch in der Welt, nehmen wir mal das hier die Welt, widerspiegeln und sichtbar machen. Okay? Und da merken wir, das ist ein Prozess, das ist noch nicht fertig, die Vollkommenheit ist noch nicht erreicht, sogar hier in dieser Illustration nicht. Aber wenn wir die Kraft der Auferstehung wirksam werden lassen wollen, dann müssen wir uns zuerst einmal öffnen. Wir müssen uns füllen lassen von Gottes Herrlichkeit und Macht. Öffnen für Gottes Wirken in unserem Leben. Und wie geht das? Dadurch, dass wir Gott besser verstehen, dass wir ihm vertrauen und dann eine wichtige Sache, dass wir Gottes Weisung folgen und ihm gehorchen. Und es gibt eine ganze lange Liste von Dingen, wie sich das ausprägt. Zum Beispiel in der Liebe. Wenn wir die Fülle von Jesu Liebe an uns verstehen, er hätte das alles nicht machen brauchen. Er war schon perfekt bei Gott. Die Welt war in Ordnung für ihn. Er brauchte den ganzen Kosmos nicht. Alles schiefgegangen, Gott hätte auch sagen können, okay, weg mit der Welt. Es ist alles kaputt, alles durcheinander. Was sollen wir damit noch? Wir bauen uns eine neue. Nein, er tut es nicht. Jesus, er schenkt uns seine Liebe. Und wenn wir ein bisschen von seiner Liebe verstehen, so, ne? Dann füllen wir und machen Gottes Liebe in uns sichtbar. Dann fällt es uns vielleicht auch leicht oder vielleicht auch nicht leicht, aber dann fangen wir an, unsere Mitmenschen zu lieben, auch die, die wir vielleicht nicht so mögen. Wir sehen Jesu Selbstlosigkeit und wir fangen an, vielleicht auch hier und dort mal selbstlos zu denken oder zu handeln, was uns ja eigentlich sehr, sehr schwer fällt als Menschen. Vielleicht gelingt es uns, Süchte zu überwinden. Schlechte Gewohnheiten, die wir haben. All diese Dinge werden wirksam, wenn wir Jesus dafür den Raum lassen. Und desto mehr wir uns von ihm füllen lassen, umso sichtbarer und voller wird letztlich die Welt mit Gottes Herrlichkeit und Gottes Kraft. Ein kleines Bild, das uns vielleicht verdeutlichen hilft, wie das ist mit der Kraft der Auferstehung. Sie vergeben. Und wir wollen nicht nächste Woche, aber die Woche darauf mit einer Serie anfangen, mit einer Predigtserie zum Thema Wir sind füreinander da. Da soll es auch darum gehen, wie wir echte christliche Gemeinschaft erleben. Wir haben ja die Hauskreise, wo das auch ein Raum sein soll, um das zu erleben, wo man nicht so in Reihe und Glied sitzt und alle nett lächeln und sich die hübschen Kleider angezogen haben, sondern wo man auch wirklich offen miteinander reden kann, beten kann, füreinander da sein kann, wo man auch mal sagen kann, wo vielleicht Probleme sind. Ja, so wie Victor das auch erzählte mit seiner Frau. Ne? Sagte, mir geht's schlecht, ja, lass uns zusammen beten. Das soll der Ort dafür sein und wir wollen dann mehr im Detail auch darüber sprechen, wie das Wirklichkeit werden kann, diese Kraft, die Jesus uns zur Verfügung steht, die Kraft der Auferstehung. Die Kraft der Auferstehung wird in uns wirksam, wenn wir Jesus vertrauen und uns von ihm füllen lassen. So wie dieser Luftballon in diesem Behälter. Ich möchte dich fragen, wo fühlst du dich schwach? Du musst es jetzt nicht laut sagen, aber vielleicht für dich einfach mal überlegen. Vielleicht ist es dein Selbstbewusstsein, dass du sagst, ich habe eigentlich kein Selbstbewusstsein. Vielleicht sind es Süchte, vielleicht schlechte Gewohnheiten. Jesus, er bietet dir heute an und sagt, komm, lern mich kennen, lern mir vertrauen, lass dich füllen mit meiner Kraft. Und du darfst diesen Prozess der Erfüllung mit einem einfachen Gebet beginnen. Das kannst du heute gleich leise für dich sprechen. Jesus, ich glaube an dich und dass die Kraft deiner Auferstehung in mir wirksam werden kann, sodass ich mein Selbstbewusstsein vielleicht aus deiner Sicht mich selbst sehe, dass ich die Süchte überwinde, die schlechten Gewohnheiten, was auch immer dich als Schwäche und Unfähigkeit daherkommt. Dann betest du weiter, zeig mir, wie du das siehst, wie du diese meine Schwäche siehst, wie du mich siehst und wirke in mir das, was du gerne sehen möchtest. Und Gott hat von uns ein Bild, das er gerne sehen möchte, wozu er uns geschaffen hat. Und das ist größer als ein leerer Luftballon, glaub mir. Und dann beten wir weiter, damit deine Herrlichkeit auch durch mein Leben in der Welt erstrahlt. Und das ist das Unglaublichste überhaupt, dass wir Gottes Herrlichkeit und Kraft, die Kraft der Auferstehung sichtbar machen können in dieser verlorenen Welt. Und ich bin gespannt, was Gott in deinem Leben tun wird, wenn du dieses Gebet sprichst. Und ich möchte dich auch herausfordern und einladen, diese Sache vielleicht nicht nur ganz für dich allein zu behalten, sondern vielleicht jemanden zu suchen, dem du vertraust und mit ihm das zu teilen. Und diese Person zu bitten, zu sagen, hey, ich habe gebetet, dass Gott die Kraft der Auferstehung in mir wirksam wird, in diesem oder jenem Problem oder in diesem Bereich. Und bitte bete du auch für mich. Und ich bin gespannt, was Gott tun wird. Ich bin überzeugt, dass die Kraft der Auferstehung wirksam werden wird. Vielleicht überraschend ganz anders, als du es gedacht hast, aber immer wunderbar und herrlich. Und ich freue mich auch auf die Zeugnisse, die wir dann vielleicht hier hören werden, in den nächsten Sonntagen, wie ihr das erlebt habt, wie die Kraft der Auferstehung in eurem Leben wirksam geworden ist. Denn Gott hat Jesus nicht von den Toten auferweckt, damit alles beim Alten bleibt, sondern damit alles neu wird. Amen.